Schöner Tag heute. Heute ist der Internet Explorer 10 in der Plattform Preview 2 erschienen. Für alle die, die ihn nicht installieren können oder möchten, möchte ich einfach durch ein paar Demos gehen und zeigen, was momentan so implementiert ist. Fangen wir an mit einer typischen Tech-Demo, Fireflies. Ich mache die mal auf. Da geht es darum, einfach verschiedene Effekte auf einem Canvas zu zeichnen und zu demonstrieren, wie das Ganze sich performancemäßig verhält. Wenn man jetzt genau hinschaut, ich hoffe, das kommt auf dem Recording auch gut raus, gibt es eben sogenannte Fireflies, also diese Lichtkäfer. Und nichtsdestotrotz auch noch ein bisschen Regen, den sieht man ganz leicht hier so durchscheinen. Und auch Nebeleffekte und einen Lichthintergrund. Wir haben auch noch zusätzliche Soundeffekte drin, ich kann die mal deaktivieren, dass es ein bisschen ruhiger ist. Sehen wir entsprechend hier noch den Regen fallen, ich kann den Regen deaktivieren und so. Kann man einzelne Effekte einfach mal deaktivieren, um auch zu schauen, wie das Ganze vom Layering her so aussieht. Ich mache das mal alles wieder rein. Und ja, eine sehr schöne Tech-Demo, die so ein bisschen zeigt, was möglich ist und auch so ein gutes Gefühl dafür gibt, was vielleicht so an Spiele vielleicht mal irgendwann auch für den Browser rauskommen könnte. So, dann mal mehr für den Entwickler interessant, die Set Immediate API. Das ist eine neue JavaScript-API. Funktion, die eingeführt worden ist im IE 10 PP2, die erlaubt es mir, den Callback durch den Browser steuern zu lassen. Und zwar möchte ich einfach dem Browser sagen, ruf mich unmittelbar auf, sobald du deine wichtigen Arbeiten erledigt hast. Welchen Vorteil hat das anstelle der Setintervall-Methode? Bei Setintervall muss ich selber entscheiden, in wie vielen Millisekunden ich wieder aufgerufen werden möchte. Und ja, läuft vielleicht nicht unbedingt optimal mit den zusätzlichen Dingen, die auf dem Betriebssystem oder im Browser auch passieren. Und dementsprechend laufen vielleicht manche dieser Callbacks ins Nirvana, weil ich zum Beispiel nicht neu zeichnen kann, weil nämlich meine Refresh-Rate nicht erreicht worden ist und solche Dinge. Das ist jetzt hier veranschaulicht mit einem Array an entsprechenden Zahlen, die hier visuell aufgearbeitet sind. Hier rufe ich einfach mal einen Timer auf mit 15 Millisekunden. Den lasse ich mal laufen. Das, was da jetzt passiert, ist ein Quicksort-Algorithmus. Dieser Quicksort-Algorithmus wird jedes Mal aufgerufen, nachdem ein Tausch vonstatten gegangen ist. Also es werden immer nur zwei Elemente getauscht und dann werden die gesamten Bereiche durchgegangen mit diesem Algorithmus. Und da sieht man, dass mit einem Set-Intervall von 15 Millisekunden, das dauert zwar ein bisschen, aber wir werden auch gleich noch die Ergebnisse sehen. Wir sind vielleicht nicht unbedingt effektiv. Unter Umständen könnte die CPU mehr schaffen. Aber bei 15 Millisekunden schonen wir zumindest ein bisschen das Power Management. Hier sieht man, das Ganze hat jetzt 41 Sekunden gedauert. Power Consumption ist auf Standard. Sprich, ich wurde zwar alle 15 Millisekunden aufgerufen. Sprich, ich habe die CPU nicht effektiv genutzt. Aber ich habe auch nicht unbedingt super effektiv mit dem Power Management des Betriebssystems zusammengearbeitet. Und es hat lange gedauert. Ich kann natürlich auch das Ganze einfach mal alle 4 Millisekunden feuern, was die empfohlene 250 Callbacks pro Sekunde entspricht. Das geht natürlich dann rasend schneller, ja, hat aber dann unter Umständen ein paar, wie soll ich sagen, ja, richtige Nebeneffekte. Und zwar, wir nutzen die CPU relativ gut. Ja, aber wir verbrauchen auch ziemlich viel Strom. Wenn wir jetzt batteriegetrieben laufen würden, würde das Betriebssystem uns relativ viel Strom zur Verfügung stellen, damit eben diese Aufgabe erledigt werden kann. Und mit der Set Immediate API, und das ist nämlich wirklich cool, sagt nämlich der Browser, was ist Sache? Ja, das Ganze läuft in einer halben Sekunde ab. Ich habe fast keine Power Consumption benötigt und ich war sehr, sehr effektiv, was die CPU angeht. Also, wenn es um solche Sachen geht, wo ich Set Intervall in Klammer 0 immer benutzt habe, nutzt einfach an der Stelle Set Immediate. Die Demo eben wurde übrigens von den Google Chrome Teammitgliedern programmiert. Ist ganz nett an der Stelle. Andere Sache ist Page Visibility. Es gibt einen entsprechenden Callback, der es mir erlaubt, mitzukriegen, ob der Browser, ob das Browserfenster, also das Element, in dem ich mich gerade befinde, ob ich sichtbar bin. Hier sieht man jetzt um 10:45 Uhr, läuft dieser Strahl weiter. Bin ich sichtbar, wenn ich jetzt den Browser einfach minimiere Und wir haben jetzt entsprechend ein paar Sekunden und ich mache ihn jetzt wieder auf. Dann sieht man, dass wir in einer kurzen Zeit von 10:46:12 bis 10:46:17 nicht sichtbar waren. Das heißt, ich kann jetzt anhand einer API mitkriegen, ob mein Browserfenster sichtbar ist oder nicht und dementsprechend darauf reagieren. Ja, in diesem Fall zeichnen wir jetzt einfach hier eine rote Linie an der Stelle, wenn wir nicht sichtbar sind. Und wenn wir wieder sichtbar sind, eine grüne. Man kann natürlich interessantere Sachen machen, wie zum Beispiel das Verzichten, das Zeichnen eines besonders besonderen Algorithmus vielleicht erstmal einstellen, bis man wieder sichtbar ist an der Stelle. Gut. Im Bereich Script-Loading haben wir etwas implementiert, was im HTML5 verankert ist. Und zwar gibt es die Möglichkeit, nun beim Script-Tag, also normalerweise fügt man ja ein Skript hier hinzu, indem ich einfach ein Script-Tag habe, mein JavaScript referenziere und alles, was an der Stelle passiert ist, das JavaScript wird geladen und ausgeführt. Alle weiteren Elemente im Nachgang werden entsprechend nicht ausgeführt, sondern es wird gewartet, bis dieses Skript hier fertig ist. Erst dann wird diese Grafik geladen und angezeigt. Und mit dem neuen Async-Keyword ist es nun möglich zu sagen, lade dieses Skript in diesem Script-Tag asynchron und führe weiter meinen normalen DOM aus. Und wenn ich jetzt hier auf Run-Test drücke, dann sieht man entsprechend, wie jetzt beide Skripte geladen werden in beiden Fenstern und dann die Grafik angezeigt wird. Ich führe das mal jetzt aus und man sieht, auf der rechten Seite ist die Grafik sofort da. Das Skript ist asynchron ausgeführt worden. Script executed ist das, was dann am Resultat erscheint. Hier erscheint die Grafik erst, nachdem das Skript ausgeführt worden ist. Ich starte das gerade nochmal. Jetzt ist Script executed. Da sieht man dann entsprechend, wie dann dieses asynchrone Verhalten auf sich wirkt. Manchmal ist es aber nicht immer zweckmäßig asynchron zu laden. Manchmal muss man auf ein entsprechendes Element warten. Ich kann trotzdem asynchron laden, aber eine Reihenfolge beachten wollen. Und das wird hier mit diesem Test mehr oder weniger gezeigt. Dort wird jetzt hier asynchron geladen entsprechend und die Reihenfolge der entsprechenden Dokumente noch, also der Skripte, der Dateien, der JavaScript-Dateien berücksichtigt, indem entsprechend hier mit der JavaScript direkt implementiert ist. Wenn ich jetzt Run-Test drücke, dann sieht man entsprechend, dass hier die einzelnen Skripts korrekt in der Reihenfolge geladen werden, asynchron, und hier links ohne Async eben über das JavaScript entsprechend nicht reihenfolgekonform. Also Async kann im Prinzip oder wird vermutlich von vielen Script-Loader-Bibliotheken genommen und in Zukunft berücksichtigt, aber es spart unter Umständen auch eine Script-Loader-Bibliothek, indem ich das direkt im Script-Tag nutze. Kommen wir ein bisschen zu HTML5-konformen Dingen, zum einen zum Cascading Style Sheets und zwar Positioned Floats. In CSS3 ist es möglich, Elemente nun so zu positionieren, dass der Text drumherum entsprechend schön drumherum fließt. Ja. Das ist jetzt hier so ein Element, das ich jetzt hier einfach auf dieser Ebene des Paragraphen ziehen kann und man sieht, wie die entsprechenden Wörter und Sätze sich neu angliedern, anreihen und entsprechend das Layout auch bewahrt wird. Das Ganze funktioniert auch mit komplexeren Layouts, zum Beispiel mit einem Multi-Column-Layout. In CSS3 habe ich ja die Möglichkeit zu sagen, ich benutze zum Beispiel zwei Columns, ohne jetzt extra eine Tabelle zu machen, in der ich sage, lass den Text über zwei Spalten fließen. Und auch hier kann ich so ein Element, das drin fließt, einbinden, zum Beispiel ein Bild in einem Artikel und solche Dinge. Man sieht auch hier, dass entsprechend bei der Positionierung auch immer schön die Formatierung der entsprechenden Spalten beibehalten wird. Das Ganze geht sogar noch weiter auf ein Grid-Layout-konformes Layout. Sprich, ich habe hier ein Grid mit entsprechenden Grid-Spalten und in einem Grid habe ich noch zwei zusätzliche Spalten drin, so dass ich entsprechend hier natürlich auch die Formatierung habe. Aber wenn ich zu über das Grid hinweg dieses Element positioniere, wird das auch berücksichtigt in der Formatierung. Und das ist wirklich schon ein sehr, sehr nettes Layout-Feature, das jetzt implementiert ist. Kommen wir zu Forms. Also Form-Elemente in HTML5 haben die Möglichkeit, noch zusätzliche Attribute zu spezifizieren. Wir kennen ja Input-Type-Text für normale Textelemente. Nun gibt es auch entsprechende Input-Type-Elemente in HTML5, die zum Beispiel E-Mail adressieren oder ein Datum adressieren oder eine entsprechende Zahl adressieren. Zusätzlich zu diesen speziellen Input-Elementen gibt es noch die Möglichkeit, Validierungsregeln mit zu deklarieren. Das heißt, ich deklariere meinem Element, dass es zum Beispiel ein benötigtes Feld ist. Ich deklariere meinem Element, dass ich zum Beispiel einen bestimmten Bereich einhalten möchte. Und das ist jetzt genau hier mit dieser Demo gemacht. Das heißt, ich habe jetzt hier eine Kontaktform, in der ich entsprechend eine Bestellung für diesen leckeren Schwarzwälder Kirsch Tortenkuchen da sozusagen für diese Torte sozusagen aufgeben kann. Und ich habe ein paar vorgefertigte Formen, wie zum Beispiel Submit an Empty Form. Also ich führe jetzt eine leere Form mit Submit Order aus und dann bekomme ich genau diese Ansicht hier. Rot markiert für die fehlenden oder falschen Feldelemente. Hier sehen wir auch einen Name wird erwartet und John Doe steht drin. Und da als Tooltip haben wir This is a required field. So, wir haben zusätzlich noch einen Placeholder drin, nämlich John Doe. Ja. Hier kann ich natürlich meinen Namen reinschreiben, zum Beispiel Darius Paris, und dann raussteppen. Genauso für die Adresse ist required. Und auch da kriegen wir dann entsprechend einen Placeholder. Ich kann auch sagen, zum Beispiel möchte die Form mit einer nicht gültigen E-Mail-Adresse absenden. Dann kriege ich hier eine Validierungsfunktion, dass eben you must enter a valid email address und da ist entsprechend das Space falsch an der Stelle. Korrigiere ich das, geht auch diese Validierung weg. Wir können auch zum Beispiel sagen, ich möchte einen Kuchen bestellen, der nicht drei Schichten hat, sondern mehrere Schichten. An der Stelle haben wir null Schichten. Das geht natürlich nicht. Hier haben wir 1 bis 3 Schichten sind notwendig. Das heißt, ich kann jetzt hier zum Beispiel eine 4 eingeben. Und dann Submit machen, geht nicht. Okay, geben wir eine 2-Schichten-Torte an. Submit successful. Wenn man sich das Ganze mal ganz kurz im HTML anschaut, dann sieht man jetzt hier an der Stelle, dass hier eben dieses Required-Attribut drin ist, dass der Input-Type eine Nummer ist und dass es einen Min-Wert gibt 1, einen Max-Wert 3, einen Step-Wert 1 und ein Value von 1. Ja. Also das Standard-Value. Und das ist dann genau die Validierungsregel, die jetzt hier in diesem Tag hinterlegt ist und die dann hier durch den Browser ausgeführt wird. Zusätzlich zu dem Ganzen gibt es natürlich noch hier unten die einzelnen Elemente, plus es gibt einige neue Attribute, nämlich Required, Placeholder, wie ich gesagt habe, Pattern. Ich kann eine Regular Expression angeben, mit der ich dann verifiziere, ob der Inhalt einer Input-Box korrekt ist. Ich kann etwas auf Autofokus setzen. Wenn ein Element einen Autofokus hat, wird der Cursor automatisch zu diesem Element hingesetzt, wenn die Form geladen wird. Und wie gesagt, es gibt noch verschiedene andere Dinge, wie zum Beispiel hier für Autocompletion eine List entsprechend, die ich anbinden kann. Für JavaScript-Entwickler ist es interessant, dass es auch Pseudoklassen gibt, auf die ich zugreifen kann, nämlich auf valide und invalide Felder. So kann ich nämlich relativ schnell zum Beispiel ein besonderes Optik meiner Form geben, wenn ich möchte. Und genauso auch für required und optional. Gut, gehen wir wieder zurück in die Testdrive und schauen wir noch ganz kurz auf ein weiteres cooles Feature, wie ich finde, nämlich die HTML5 Sandbox. Was ist das? Jeder kennt ein Iframe, ja? Iframes benutzen ist eigentlich was ziemlich Unsicheres, weil in einem Iframe kann ich nämlich machen, was ich Bock habe. Und das geht jetzt nicht mehr ganz so einfach, weil es gibt nämlich ein Attribut, das da heißt Sandbox. Ich kann in meinem Iframe-Tag sagen Sandbox und dann kann ich nur zusätzliche Angaben machen, was denn in dieser Sandbox erlaubt ist, beziehungsweise wenn ich es weglasse, ist es nicht erlaubt. So, dieses Beispiel hier, also Die Reiter hier oben ist meine Seite und immer, was hier unten drin ist, das ist im Prinzip ein Iframe reingeladen. Und in diesem Fall sieht man, dass das Iframe über ein JavaScript entsprechend auf das Cookie der Hauptseite drauf geht und sich dort die User-E-Mail rausliest. Schauen wir uns das Ganze mal kurz im Skript an. Das ist, genau zu sein, diese ID HTML. Dann schauen wir mal ganz kurz hier, diese Funktion ist es. Document Element get by ID, result in a HTML. Und da sagt er dann im Prinzip plus read cookie user email. Und das ist genau die Funktion, die hier oben read cookie. Da geht er entsprechend auf das Dokument drauf und holt sich aus dem IE oder aus dem Browser entsprechend das Cookie und liest dort den Benutzernamen raus. Wenn ich nun sage, aktiviere die Sandbox, dann funktioniert diese Methode nicht mehr, weil ich eben nicht auf das Cookie zugreifen kann und mein entsprechender JavaScript-Code auch nicht funktioniert. Gleich mit Phishing. Ich habe ein Iframe und im Iframe könnte er jetzt jemand eine Form reinbauen und in diese Form könnte er ein Login nachbauen einer bekannten Seite, den wir vielleicht zufällig benutzen und sagen, hey, da könnten wir uns direkt einloggen, vielleicht PayPal oder so, ja, dann habe ich hier meinen Benutzernamen und mein Passwort. Sag Secure Login und ja, Credentials stolen, Username, Passwort, weil ich nämlich eben diese Form zurücksetzen konnte. Wenn ich das Ganze mit der Sandbox laufen lasse, dann kann ich hier reintippen, was ich will. Die Form wird nicht ausgeführt an der Stelle und ich habe keine Möglichkeit, über das Iframe hier an diese Credentials oder an diese Inhalte der Form ranzukommen, weil es eben nicht ausgeführt wird. Page Redirection ist auch so eine bekannte Sache, die man vielleicht mehr von so Seiten kennt, die niemand sonst benutzt, ne? Ja, wir haben jetzt hier Page Redirection. Die Sandbox ist gerade blockiert. Das heißt, wenn ich auf diese Seite draufgehe, ja, und dann werde ich gleich auf eine andere Seite navigiert. Das sieht man hier an dieser Stelle. Sandbox war jetzt deaktiviert. Ich bin sofort auf einer anderen Seite gelandet, weil ich nämlich im Iframe sagen konnte, navigier mal gleich auf den Top-Level-Browser drauf mit meiner Seite. Und so könnte ich rein theoretisch über ein Iframe eine komplette Seite nachbauen, auf der ich sowieso bin, ja, und entsprechend hier dem Benutzer ein bisschen ein paar Dinge vortäuschen. Im Internet Explorer 10 ist noch zusätzlich ein Attribut drin, das ist mit einem besonderen Prefix MS, Allow Pop-ups. Da habe ich die Möglichkeit zu sagen, wenn ich jetzt hier so eine Bing Maps drin habe und ich möchte die View Bird's Eye Sicht machen, das ist ein Pop-up, macht ein neues Fenster auf, geht nicht. Ich kann ihm aber in der Sandbox erlauben, im Iframe eben Pop-ups zu erlauben. In dem Fall geht einfach hier die Karte auf Bing Maps und gut ist an der Stelle. So, das Ganze sieht im Code so aus. Ich habe hier also mein Iframe-Dokument, dann die Quelle meines HTMLs und dann deklariere ich über dieses Sandbox-Attribut, was ich denn erlauben möchte. Ja? Also hier Skripte erlauben, JavaScript, Forms erlauben. Ich kann sagen, dass zum Beispiel auf die gleiche Quelle zurück Sachen erlaubt sind. Top-Navigation, also ein Redirect erlauben und Pop-ups erlauben. Das sind die erlaubten Verben, werden durch Space getrennt an der Stelle. Gut. Dann, was gibt's noch? Es gibt noch ein paar nette Dinge. Zum einen, was ich ganz gut finde, ist, ich finde CSS3 Media Queries ja bisher schon so ein tolles Feature, aber was jetzt noch das Ganze benutzbarer macht oder, sag ich mal, noch effektiver macht, sind sogenannte Media Query Listeners. Das funktioniert folgendermaßen. Eine Media Query definiert einen Bereich, zum Beispiel Breite 1024 mal 768. In diesem Bereich möchte ich dieses CSS anwenden. Ja. Und ich kann zum Beispiel einen zweiten Bereich deklarieren für Mobilgeräte. Sobald das Ding die Breite von 400 Pixeln unterschreitet, benutzt ein anderes CSS-Layout. Das konnte man mit CSS3 Media Queries bisher auch schon im IE9 machen. Im IE10 Plattform Preview 2 erlaubte es mir eben einen Query Listener hinzuzufügen. Da kann ich dann relativ einfach zum Beispiel sagen, wenn ich eine bestimmte Media Query durch den Browser also dargestellt bekomme, signalisiere bitte und rufen mich per Callback auf, damit ich zum Beispiel Fotos austauschen kann. Wie in diesem Fall haben wir hier vollwertige hochauflösende Fotos drin. Das ist mit diesem Wasserzeichen Full Resolution gekennzeichnet. Und wenn ich das Ganze nämlich jetzt ein bisschen runterfahre auf eine andere Auflösung, ja, zum Beispiel ein bisschen kleiner mache, das ist immer noch die volle Auflösung. Bei der Media Query ist jetzt die Beschreibung weg. Aber wenn wir jetzt auf die Mobilgerätebreite zum Beispiel drüber gehen, dann sehen wir nun, es ist ein ganz, ganz schmaler Grat, dass wir jetzt hier andere Grafiken geladen bekommen haben, weil eben unsere Query-Listener aufgerufen worden sind. Ja. Und das ist im Prinzip so ein Query-Listener, wie man ihn hinzufügt. Und dann wird die Querylist aufgerufen und dann können wir entsprechend sagen, was wir denn zusätzlich an Elemente vielleicht austauschen möchten. Ja, das finde ich ganz nett und macht mit Sicherheit sehr viel Sinn im Zeitalter der verschiedenen Formfaktoren, in der wir, dem wir heutzutage sind und der noch extremer werden dürfte. Dann noch ein paar grafikrelevante Demos. Da möchte ich vielleicht noch ganz kurz auf zwei Dinge eingehen. Das hat ein bisschen auch was mit der Z-Immediate-API zu tun. Request Animation Frame. Wenn man zeichnen möchte, muss man im Prinzip ein paar Dinge beachten. Und zwar in der Regel, wie viele Frames pro Sekunde schaffe ich denn überhaupt? Und was schafft denn wirklich letztendlich auch meine Grafikkarte oder auch mein Betriebssystem, um mein Display auch darzustellen? Und in der Regel ist es Frames pro Sekunde, macht man bei Windows eigentlich immer Sekunde durch 60 teilen, dann hat man 16, irgendwas Millisekunden. Und da zeichnet man effektiv. Hier zeichnen wir jetzt gerade zwei Uhren im Canvas. Auf der linken Seite mit einem Set Timeout auf 10 Millisekunden gestellt. Und da sieht man schon, dass die Callbacks deutlich mehr sind als erwartet. Also, um effektiv zu zeichnen, wären erwartet worden alle 16,67 Millisekunden. Entspricht 60 Frames pro Sekunde, aber wir kriegen mehr Callbacks rein. Dementsprechend sind wir ein bisschen ineffizient an der Stelle. Die Prozent hoch sollte eigentlich hier niedriger sein, aber ist egal, ist nicht so effizient. CPU wird auch nicht effizient ausgenutzt, Power Management sowieso nicht und ja, Background wird ziemlich stark beansprucht. Können das Ganze mal auf eine Millisekunde runterschrauben. Was man jetzt im Video nicht so gut sieht, aber was man gut sehen wird auf seinem eigenen System ist, dass die Animation ab und zu dann leicht springt auf der linken Seite. Das liegt daran, dass einige dieser Callbacks halt aufgerufen werden, wenn gerade kein Frame-Refresh gemacht wird. Und dementsprechend sieht das auch ein bisschen unrund aus links. Und rechts mit Request Animation Frame zur Erklärung, wir werden dann immer dann aufgerufen, wenn wir zeichnen können und zeichnen dürfen. Sind wir unsichtbar? Also sprich, sind wir eigentlich nur teilweise sichtbar, dann werden wir entsprechend noch weniger oft aufgerufen und das Ganze dann richtig effizient auch auf Power-Management-Ebene hingesehen. Das ist dahingehend wichtig, da wir immer mehr mobile Formfaktoren in Zukunft auch haben werden und dementsprechend ist sehr, sehr wichtig, dass eben auch im JavaScript entsprechend die richtigen Dinge benutzt werden. Also wenn es um Zeichnen geht, in Zukunft einfach Request Animation Frame benutzen. Gut. Und zu guter Letzt haben wir noch etwas implementiert, was viele freuen dürfte. Webworker. Das Demo ist jetzt vielleicht nicht ganz so prickelnd für Webworker, aber es zeichnet einfach nur ein paar Fontänen, aber ich deaktiviere das mal vielleicht ganz kurz und mache mal hier drei Fontänen draus. So, und möchte die selber benutzen. Das heißt, ich kann jetzt hier verschiedene Fontänen zeichnen. Die Fontäne wird von dem JavaScript gezeichnet, das über einen Webworker aufgerufen wird. Webworker bedeutet, ich habe einen normalen JavaScript-Thread und dieser JavaScript-Thread postet eine Aufgabe an ein anderes JavaScript, das in einem separaten Worker-Thread erledigt wird. Und dementsprechend kann ich Aufgaben relativ gut skalieren mit mehr Prozessorkernen auf der Maschine. Skaliert das dementsprechend besser und wir können das hier ein bisschen visualisieren, indem wir zum Beispiel hier mal die Enge ein bisschen setzen und vielleicht die Power auf 3 erhöhen und das Ganze an den und vielleicht noch mit 100 und das Ganze an den Worker schicken, ja, und tschüss Worker. Und da haben wir dann entsprechend jetzt unsere Aufgabe. So, das sieht im Skript folgendermaßen aus. Ich habe jetzt hier, muss nur ganz kurz gucken, weil ich das nicht so hundertprozentig im. Gehen wir mal hier kurz aufs Demo drauf. So, da haben wir jetzt hier im Skript ein Post-Message, ja. Und dieses Post-Message sagt einfach, bitte führe das hier, übergebe das hier einem Worker. Und dieser Worker empfängt das und kann entsprechend damit arbeiten. Und der Worker, der das empfängt, das ist in diesem Fall der Fountain, also der Fontänen-Renderer. Der hat jetzt hier die Signatur Fountain Post Method, das kriegt er rein und da können wir dann entsprechend schauen, um was es sich da handelt. In dem Fall eine neue Fontäne zu zeichnen bedeutet, setzen wir diese Eigenschaften und fangen wir an, den Frame Buffer zu füllen und poste das wieder zurück an den entsprechenden Canvas. Und so funktioniert letztendlich diese Demo hier mehr oder weniger. Okay. Das alles ist im Prinzip Bestandteil des Internet Explorer 10 Plattform Preview 2. Sind tolle Sachen drin. Ich würde Ihnen nur, ja, schaut es euch einfach an. Also, was soll ich dazu sagen? Ist echt cooles Zeug und ich freue mich schon auf die nächste Plattform Preview. Also, bis dann, bis die Tage.